Ich erinnere mich zurück ans Albani-Fest 2001. Wer kennt das Albani-Fest? Oh, doch einige. Das ist das jährliche Fest in Winterthur, das Stadtfest. Und dieses Fest ist mir darum in Erinnerung geblieben, weil es ja mein erstes Erlebnis war, wo ich ein wenig zu viel Alkohol erwischt hatte. Es war nicht absichtlich, aber das Resultat war dasselbe. Wir sind mitten in der Nacht im Stadtpark eingeschlafen, morgen früh erwacht, der Schädel brummte. Ich war relativ gut beieinander und trotzdem, als ich mit meinem Kater zusammen nach Hause fuhr im Zug, kam die Frage auf, was erzähle ich zu Hause? Was gestehe ich meinen Eltern ein von meinem Versagen? Denn meine Eltern, wie das so ist, haben mich immer gewarnt davor. Zu viel Alkohol, Albani-Fest sowieso, pass auf, mein lieber Sohn. Ja, ich pass auf. Und dann kommt man nach Hause und man hat versagt. Soll ich es ihnen erzählen oder nicht? Und ich brachte es nicht übers Herz. Ich habe es ihnen nicht erzählt, weil ich wollte mein sauberes Image, das ich nun über 18 Jahre gepflegt hatte, nicht verlieren. Ich habe ihnen nichts davon erzählt. Ich habe schon gesagt, war vielleicht etwas viel, aber dass ich noch nicht Auto fahren dürfte und ich musste dann mit ihnen wieder nach Winterthur fahren, weil ich mein Portemonnaie verloren hatte, konnte ich nicht erzählen. Ich hatte Angst, dass sie enttäuscht sind und dass es Konsequenzen hat. Vor allem von meinem Vater. Dass es vielleicht noch eine Standpauke gibt. Dass er mir vorhält, wir haben es ihr immer gesagt und dass wir Konsequenzen haben, etc. etc. Liebe Unterschüler, ihr habt vielleicht schon Ähnliches erlebt. Ich hoffe nicht mit dem Alkohol, wer weiß. Aber vielleicht andere Dinge, wo ihr sagen musstet, ich habe versagt. Das wollte ich nie. Und jetzt soll ich das meinen Eltern erzählen? Ich weiß genau, wie die reagieren. Meine Mutter, die flippt aus. Die flippt ja schon sonst immer aus. Vielleicht auch der Vater. Oder wir alle hier haben wahrscheinlich schon ähnliche Situationen erlebt, wo wir uns so als Versager gefühlt haben. Es war uns peinlich, das zu Hause zu erzählen. Oder Menschen, die uns wichtig sind, die uns lieb sind, das zu erzählen. Man will ja nicht noch niedergemacht werden für Fehler, die man gemacht hat. Unsere Unti-Absolventen, wir wissen nie, wie man sagt, Unti-Abschlüssler, Unti-Abschließer, Unti-Absolventen ist fast das Beste. Ihr habt einen Bibeltext ausgesucht, eine Geschichte aus der Bibel, wo es genau um eine solche Person geht. Es ist die Geschichte des verlorenen Sohnes. Wir durften eine moderne Adaption sehen im Theater zu Beginn. Ist euch aufgefallen, wie ungewöhnlich eigentlich die Reaktion dieses Vaters gewesen ist? Ich weiß nicht, ob das im modernen Setting so richtig gut rauskommt, aber wenn wir das im altorientalischen Setting betrachten, wie es von Jesus damals erzählt wurde, dann erkennen wir, wie dieser Vater schon fast unverschämt barmherzig ist. Wie unerhört gnadenvoll und liebevoll dieser Vater ist. Der Hintergrund dieser Geschichte, die Jesus hier erzählt hat, war die Situation, dass Jesus Christus sich oft mit Menschen abgegeben hat, die versagt hatten. Es war der Abschaum der Gesellschaft. Man hat sie als Zöllner, als Sünder, als Prostituierte bezeichnet. Das sind jene Menschen, die offensichtlich gegen die Gebote Gottes verstoßen haben und darum am Rande der Gesellschaft waren. Man hat ihnen vermittelt, ihr könnt nicht wirklich zu Gott zurückkommen. Ihr seid der Abschaum. Und Jesus, der für sich in Anspruch genommen hat, ein Mann Gottes zu sein, das kann doch nicht sein, dass der sich mit diesen Menschen abgibt. Und Jesus reagiert auf diese Kritik, indem er drei Gleichnisse erzählt. Und das dritte Gleichnis ist eben jenes von diesem verlorenen Sohn. Gleichnisse, das sind ja nicht wahre Begebenheiten, es sind Geschichten, die eine Wahrheit verdeutlichen sollen. Und die Wahrheit, die Jesus hier verdeutlichen will, diesen Führern des Volkes gegenüber, er will ihnen aufzeigen, ihr habt ein falsches Verständnis davon, wie Gott mit Menschen umgeht, die versagt haben. Dass sie versagt haben, darüber müssen wir nicht diskutieren, das wissen sie selbst gut genug. Aber darüber, wie Gott mit dem Versagen der Menschen umgeht, habt ihr ehrlich gesagt keine Ahnung. Ihr habt ein falsches Verständnis davon. Lasst uns doch diesen Text gleich mal im Original lesen. Wer die Bibel dabei hat, darf aufschlagen. Lukas 15, Kapitel 15, ab dem 11. Vers. Dort ist uns dieses Gleichnis geschildert. Jesus fuhr fort. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zu ihm: Vater, gib mir den Anteil am Erbe, der mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen unter die beiden auf. Wenige Tage später hatte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil verkauft und zog mit dem Erlös in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und brachte sein Vermögen durch. Als er alles aufgebraucht hatte, wurde jenes Land von einer großen Hungersnot heimgesucht. Da geriet auch er in Schwierigkeiten. In seiner Not wandte er sich an einen Bürger des Landes und dieser schickte ihn zum Schweinehüten auf seine Felder. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit den Schoten, die die Schweine fraßen, hätte stillen dürfen. Doch selbst davon wollte ihm keiner etwas geben. Jetzt kam er zur Besinnung. Er sagte sich: Wie viele Tagelöhner hat mein Vater? Und alle haben mehr als genug zu essen. Ich dagegen komme hier um vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Dieser sah ihn schon von Weitem kommen. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn zu ihm, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern: Schnell, holt das beste Gewand und zieht es ihm an. Steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen. Holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein. Denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Soweit dieses Gleichnis. Es gäbe noch einen zweiten Teil vom zweiten Sohn, den werden wir heute nicht zusammen betrachten. Jesus sagt, ihr denkt falsch über Gott, wie er mit Menschen umgeht, die falsch gehandelt haben. Und dazu skizziert er das Bild dieses jüngeren Sohnes, der sich mit seinem Verhalten total ins Abseits gestellt hat. Wir sehen einen Mann, der durchaus irgendwann Anrecht auf sein Erbe gehabt hätte, ja. Aber in der Art und Weise, wie er sein Erbe einfordert, war das für die damalige Zeit die Forderung oder der Ausdruck des Gedankens: Vater, ich wünschte mir, du wärst tot. Ich brauche mein Erbe und ich will mein Erbe. Gib mir mein Erbe. Von dir will ich nichts wissen, aber das Geld will ich. Das hat der Sohn damit zum Ausdruck gebracht. Für diese Zeit ein absolut schändliches Verhalten, so mit seinem Vater umzugehen. Der Sohn stellt sich ins Abseits. Und erstaunlich ist, wie dieser Vater damit umgeht. Er wird nicht zornig, er maßregelt seinen Sohn nicht, sondern er tut, was der Sohn wünscht. Diese Beziehung ist offenbar bereits angeknackst. Der Vater merkt das und er lässt seinen Sohn ziehen. Wir erkennen hier diese Liebe, die er zu seinem Sohn hat, die merkt, es bleibt mir nichts anderes übrig. Es ist für den Moment das Beste. Jesus will damit die Geschichte der Menschheit verdeutlichen. Die Geschichte der Menschheit, wo wir erkennen, so wie dieser Sohn will auch der Mensch unabhängig und frei sein. Der Mensch, der sich von Gott emanzipiert hat und sagt, mit dir, Gott, möchte ich nichts zu tun haben. Das bringt mir nichts. Was du mir geschenkt hast, das Leben, meine Gaben und Fähigkeiten, das nehme ich gerne. Aber du kannst mir gestohlen bleiben. Ich lebe mein Leben so, wie es mir gefällt. Ich möchte nicht, dass du mir hier reinredest. Ich möchte dir keine Rechenschaft abgeben. Dafür steht dieser jüngere Sohn. Und das Erstaunliche ist bei Gott dasselbe. Er ließ den Menschen ziehen. Er sagt, geh. Ich lasse dir deine Freiheit. Ich zwinge dich nicht, bei mir zu bleiben. Wenn wir nun wieder im Gleichnis schauen, dieser junge Mann, dieser Sohn, sein Plan scheint zunächst aufzugehen. Er lebt sein Leben in Saus und Braus. Er erlebt Dinge, die er bei seinem Vater nie erlebt hätte. Weil der Vater ihm gezeigt hätte oder gesagt hätte, wahrscheinlich ist es nicht das Beste für dich. Und er genießt das Leben in vollen Zügen. Und irgendwann ist das, was er mitbekommen hat, aufgebraucht. Und dazu verändert sich die Situation, es kommt eine Hungersnot und der Sohn kommt in eine neue Realität. Eine Realität, die heißt Mangel leiden. Not haben, durch und durch Not haben, ausgeschlossen sein. Er darf gerade noch so knapp als Schweinehirte einem Bauern dienen, aber davon essen, von diesen Schweineschoten, das ist ihm nicht erlaubt. Und wir sehen die Geschichte eines Mannes, der nicht von Vater abhängig sein wollte und wurde dafür von anderen Menschen abhängig, die ihm aber nicht wohlgesonnen war. Und so kommt er an den Tiefpunkt seines Lebens, verlassen von Menschen, keine eigenen Mittel mehr, keine Freude, keine Erfüllung, kein Friede, nichts. Er war am Ende. Und vom Urtext her erkennen wir, er ist eine lange Zeit in dieser Situation gewesen. Das waren nicht nur 2-3 Tage, das waren Wochen, vielleicht Monate, vermutlich in der Hoffnung, es bessert sich etwas. Und es besserte sich nichts. Und das ist es, was ihn ins Grübeln bringt. Ist das wirklich das, was ich mir unter Leben vorgestellt habe? Wäre es mir bei meinem Vater nicht besser gegangen? Sogar die Tagelöhner dort, sogar denen geht es besser. Die bekommen Nahrung. Deren Grundbedürfnisse sind gestillt, bei mir nicht. Und so setzt Jesus den jüngeren Sohn zum Bild für einen großen Teil unserer Gesellschaft. Sie lehnt sich gegen Gott auf, gegen seine Gebote auf, er lässt sie ziehen und viele erleben, wie das Leben negative Dinge mit sich bringt. Wie sie plötzlich Not leiden, wie die Herausforderungen des Lebens überfordern und man fragt sich, würde es mir vielleicht besser gehen, wenn ich mit einem Gott, mit diesem Gott unterwegs wäre? Man leidet Not, vielleicht nicht Hunger wortwörtlich, wie es damals bei diesem Sohn war, aber Hunger nach Liebe. Vielleicht Hunger nach Angenommensein, vielleicht Hunger nach Wertvollsein, vielleicht Hunger nach Lebenssinn. Und man merkt, man kann diesen nicht alleine stillen. Man ist in eine Abhängigkeit von Menschen gekommen und diese Menschen meinen es nicht gut mit einem. Und das ist diese Überlegung, würde es mir beim Vater besser gehen, die den Sohn zurückbringt, zurück zum Vater bringt. Er muss sich dazu aber eingestehen, ich habe falsch gehandelt, ich bin ein Versager. Und das hat ihn etwas gekostet. Aber die Hoffnung, dass er als Tagelöhner beim Vater wieder Unterschlupf findet, die treibt ihn zurück. Und an dieser Stelle wechselt der Blick im Gleichnis vom Sohn zum Vater. Wir wissen nicht, was der Vater in dieser Zeit gedacht hat. Und ich stelle mir vor, wie der Sohn auf diesem langen Rückweg war, auf seiner Wanderung und sich überlegt hat, was hat mein Vater getan in dieser Zeit? Erinnert er sich überhaupt noch an mich? Wie wird er reagieren, wenn ich zurückkomme? Vielleicht wird er wütend und zornig. Vielleicht wird er sagen, du willst als Tagelöhner zu mir zurückkommen? Warte nur, du wirst mir auf Franken und Rappen zurückzahlen, was ich dir gegeben habe. Du hast es verprasst. Vielleicht wird er mir auch die kalte Schulter zeigen. Vielleicht wird er null Barmherzigkeit an den Tag legen, weil er seinen eigenen Schmerz über diesen Verrat des Sohnes verbergen muss. Das könnten alles Szenarien sein, die hier eintreffen. Genauso wie ich auf meinem Rückweg damals im Zug überlegt habe, wie würden meine Eltern reagieren. Ich hatte die Möglichkeit, es geheim zu halten. Heute wissen sie es, sie können darüber lachen. Aber damals habe ich es geheim gehalten. Und genauso war dieser Sohn sicher, dass er abgeschrieben sein würde. Er will nicht mehr Sohn des Vaters sein, aber vielleicht, dass er etwas verdienen darf. Und dann kommt er nach Hause und es geschieht diese absolut unerwartete Reaktion des Vaters. Er erlebt Liebe, Annahme und Vergebung. Als ich mit den Untischülern gesprochen habe, was sie begeistert an diesem Gleichnis, kam immer wieder dieser Begriff Vergebung. Falsche Dinge, die man getan hat, werden ausgelöscht, werden einem nicht vorgehalten. Wir sehen einen Vater, der gewartet hat, der Ausschau gehalten hat, der hat innerlich gehofft, vielleicht kommt mein Sohn zurück. Und als der Sohn zurückkam, ist er ihm entgegengerannt. Seine Liebe zum Sohn ist niemals erloschen. Und in dem Moment, als er seinen Sohn sieht, ergreift ihn tiefes Erbarmen. Und dieses Gleichnis ist ja ein Bild auf Gott, auf den auf Gott den Vater. Und Jesus sagt damit, Gott leidet daran, wie viele Menschen irgendwo in die Verlorenheit geraten, in Nöte geraten. Und er wünscht sich, dass sie zurückkehren würden zu ihm und er ihnen mit diesen offenen Armen begegnen könnte, mit Erbarmen begegnen könnte und ihnen Vergebung für ihre Schuld zusprechen könnte. Es war ganz entgegen der orientalischen Sitte, dass dieser Vater seinem Sohn entgegenrennt. Denn dazu musste er seinen Rock, die hatten Röcke an, hochkrempeln, seine Beine entblößen und ihm entgegenrennen. Rennen taten Kinder, das taten Frauen, vielleicht junge Männer, aber der Patriarch der Familie, der blieb stehen oder ging andächtig entgegen. Und dieser Mann schert sich nicht darum, was andere denken, er rennt seinem Sohn entgegen. Seine Liebe, seine Freude hält ihn nicht zurück. Und genauso ist der Vater im Himmel, so ist Gott. Wenn eines seiner Kinder zurückkehrt, dann ist unübertreffliche Freude und Liebe für diesen Menschen hier. Er wird aufgenommen und kein Wort der Schuldzuweisung, kein Wort des aber jetzt machst du es besser, mein Sohn, meine Tochter. Nichts, wir sehen nichts davon in diesem Gleichnis. Es ist eine Begrüßung, als wäre das Verhältnis nie getrübt gewesen. Es ist eine Wiederaufnahme, die total umfassend ist. Und der Vater bringt das mit drei Dingen zum Ausdruck. Im ersten Moment lässt er seine Diener rufen und sagt, bringt meinem Sohn das beste Gewand. Ihr dürft dreimal raten, wem das beste Gewand im Haus gehört hat. Das war der Anzug des Vaters und er gibt ihn seinem Sohn. Die alten Bettlerklamotten werden weggeworfen und damit wird das alte Leben weggeworfen. Und er kriegt ein neues, ein wertvolles Leben. Ein neues Leben für den Sohn. Er gibt ihm einen Ring. Das ist nicht irgendein Ring als Schmuck, sondern der Siegelring. Und er gibt ihm damit zu verstehen, du gehörst zur Familie. Du darfst den Siegelring tragen und benutzen. Du darfst in der Autorität und im Namen des Vaters handeln und auftreten. Du bist wieder aufgenommen als Sohn, als Tochter, wenn wir es auf uns übertragen. Und es wird das Mastkalb geschlachtet. In der damaligen Zeit haben die Menschen, vor allem die reichen Menschen, immer ein Mastkalb in Reserve gehalten, damit wenn ein Ehrengast kommt, dass man es schlachten konnte und eine Party feiern konnte. Der Sohn, der Versager eines Sohnes kehrt zurück und wird als Ehrengast behandelt. Und es wird ein Fest geschmissen zu seinen Ehren. Genauso wie Gott es auch tut, wenn ein Mensch sich ihm zuwendet. Wir lesen an einer anderen Stelle, jeder Mensch, der zu Gott zurückkommt, führt zu einer Party im Himmel, die Gott feiert mit den Engeln. Es ist ein neues Leben, die Schuld des Menschen wird ihm vergeben. Er kriegt seine Sohnschaft oder seine Kindschaft zurück. Er wird Teil der Familie Gottes, er wird gerechtfertigt und als Erbe eingesetzt. Und er wird als Ehrengast behandelt. Und das alles geschieht, obwohl der Sohn an dieser Stelle mit keiner Silbe zum Ausdruck bringt, mit keiner Tätigkeit zum Ausdruck bringt, Vater, ich habe mich verändert. Der Sohn hat null Leistung erbracht. Alleine, dass der Sohn umkehrt, das reicht dem Vater, ihn zu rehabilitieren und wieder einzusetzen. Und so ist Gott. So ist die Gnade Gottes. Gott sieht nicht auf deine Leistung. Gott, für ihn ist es nicht relevant, wie viel Mist du gebaut hast. Es kommt ihm nicht darauf an, wie hoffnungslos du vielleicht versagt hast. Wie hoch der Berg deiner Schuld ihm gegenüber oder anderen Menschen gegenüber ist. Das Einzige, was für ihn zählt, ist, kommt er zurück, kommt sie zurück oder nicht. Das ist das, worauf er wartet. Und an dem macht er es fest, ob jemand als sein Kind aufgenommen wird. Er wartet, der Vater wartet, damit er Menschen mit Liebe, mit Vergebung und Erbarmen beschenken kann. Liebe Unti-Absolventen, das war der Bibeltext, den ihr euch gewünscht habt, die Geschichte, die ihr euch gewünscht habt, dass ich heute darüber predige. Irgendetwas hat euch an dieser Geschichte fasziniert. Und ich denke, letztendlich war es diese unverschämte Liebe Gottes. Wie viele von uns würden anders reagieren? Gestern Abend ist meine Tochter vom Hochbett runtergesprungen, hat sich verheddert an einer Girlandenkette und ist mit dem Schienbein aufs untere Bett geknallt. Was ist die erste Reaktion? Der Schmerz, man will sie trösten und auf der anderen Seite, wir haben dir immer gesagt, spring nicht vom Bett runter. Und es kostet so viel Überwindung, das nicht zu sagen, ich habe es nicht geschafft. Ich musste ihr vorhalten, ja wozu zwei, ja du bist ein Arme, ich habe es in die Arme genommen. Weißt du, warum wir dir sagen, du sollst nicht runterspringen? Wir wissen doch selbst gut genug, was wir falsch gemacht haben. Diese unverschämte Liebe, diese unerhörte Gnade Gottes, diese gewaltige Vergebung, es ist weg, es zählt nicht mehr bei Gott. Ich glaube, das ist es, was fasziniert an dieser Geschichte, an diesem Gleichnis. Die Botschaft dieses Gleichnisses ist, der Vater wartet auf dich. Er wartet auf dich. Mit dem heutigen Unterabschluss machen wir symbolisch das, was ihr mit Erreichen des 16. Lebensjahres erreicht. Religiöse Mündigkeit. Es ist euch überlassen, was ihr glauben und denken wollt, ob ihr euch einer Kirche, einer Gemeinde anschließen wollt oder nicht. Was ich euch heute mitgeben möchte, auf euren Wunsch hin, ist diese Botschaft. Der Vater wartet auf euch. Der Vater wartet auf euch, er sehnt sich nach dir, nach deiner Umkehr, falls das noch nicht geschehen ist. Und es gibt vielleicht Momente in eurem Leben, das noch kommt, es gibt sogar ziemlich sicher Momente, wo ihr merkt, ich bin weggelaufen von ihm. Und ich habe versagt, ich habe sehr tief versagt. Und es gibt manchmal Menschen, die trauen sich nicht mehr zurück zu Gott, weil sie denken, ich habe versagt, ich habe ihn enttäuscht. Nehmt dieses Wort mit, der Vater wartet auf euch, immer und immer wieder, mit Liebe, Erbarmen und Vergebungsbereitschaft für seine Söhne und Töchter.